die Dinge, die einem hier vielleicht nerven, kann man dann auch wieder besser ertragen. Diese ganze Bürokratie und das Ganze kann man deutlich besser ertragen, wenn man mal woanders war und andere Probleme gesehen hat.
Ärzte ohne Grenzen, German Doctors, Medical Volunteers International. Es gibt viele Organisationen, die darauf angewiesen sind, dass Ärztinnen und Ärzte ehrenamtlich oder gegen ein geringes Einkommen ihr Wissen und ihr Know-how zur Verfügung stellen, um Menschen zum Beispiel in Kriegsgebieten gesundheitliche Hilfe zukommen zu lassen. Viele Ärztinnen und Ärzte, die sich dort engagieren, tun das einmal in ihrer beruflichen Laufbahn. Zum Beispiel, wenn sie am Ende ihrer Facharztausbildung angekommen sind und noch eine gewisse Zeit zu überbrücken haben oder wenn sie in Rente gegangen sind. Wir haben heute eine Ärztin zu Gast, die macht es tatsächlich sehr regelmäßig. Einmal im Jahr für 6 Wochen. Sie nimmt sich dazu unbezahlten Urlaub. Dr. Friederike Lutz ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und arbeitet aktuell in einer Facharztpraxis in München. Wenn sie nicht gerade im Einsatz ist, zum Beispiel in Indien, auf den Philippinen oder im Libanon. Ich will heute mit ihr darüber sprechen, warum ihr diese Auslandseinsätze so wichtig sind, wie sie das Zusammenspiel von ja oft sehr unterschiedlichen Welten, Gesundheitssystemen, Kulturen meistert und warum ihr dieses Engagement unglaublich viel Kraft gibt. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Friederike.
Danke für die Einladung, freut mich sehr.
Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich hoste diesen Podcast.
Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Wie wir haben im Intro ja schon kurz angedeutet, dass du sehr viel im Ausland unterwegs warst und bist. Du warst schon in Indien, auf den Philippinen, in einem Flüchtlingscamp auf Lesbos, in Kenia. Also du hast eine Facharztausbildung gemacht und als die abgeschlossen waren, hast du damit begonnen. Jetzt könnte man sich kurz fragen, ob das quasi für dich die Intention war, überhaupt Medizin zu studieren, um Menschen weltweit gesundheitlich zu helfen, weil du quasi sofort, als du dazu in der Lage warst, auch damit begonnen hast.
Das kam so Stück für Stück. Also ich glaube schon, dass ich den Beruf ergriffen habe, weil ich Menschen helfen will. Das klingt immer sehr platt oder pseudo oder wie auch immer. Aber das mit dem Ausland, das kam so Stück für Stück eigentlich, dass ich dann den Drang immer mehr verspürt habe, ins Ausland zu gehen. Ich habe erst richtig Reisen angefangen, als ich schon gearbeitet habe. Und mein erster, sagen wir es mal, medizinischer Auslandsaufenthalt, das war kurz nach meinem Staatsexamen in Peru. Da war ich in einer ganz kleinen Klinik. Richtig mitarbeiten konnte ich damals noch nicht, weil nach dem Studium ist ja alles noch so ein bisschen Theorie und wenig Praxis. Aber da habe ich so ein bisschen Blut geleckt.
Okay.
Und dann während meines ersten Jobs, der war in Karlsruhe, da war der Frankfurter Flughafen ja so schön nah. Und ich hatte auch eine Freundin, die ist so gern gereist. Und dann haben wir angefangen, die Welt zu bereisen. Ich teilweise auch alleine. Und irgendwann fügte sich das dann so zusammen.
Okay.
Dass ich extrem gern in der Welt unterwegs bin, aber auch extrem gern Ärztin bin. Und das passte dann am Ende ganz gut.
Du hast gesagt, du hast in Peru Blut geleckt. Was waren so die Dinge, wo du sofort gemerkt hast, das ist meins?
Dieses Anderssein, wie Menschen, wie Kulturen in der Welt anders sind und wie man sich dadurch selber so ein bisschen reflektieren kann in Deutschland oder man selbst auch. Das fand ich so spannend. Dieses sehr inspirierend klingt auch eher philosophisch, weil es ja sehr pragmatisch ist, medizinische Versorgung. Aber dieses Anderssein, diese kulturelle Vielfalt, wie geht's woanders, wie machen das andere Kulturen?
Gibt es denn da tatsächlich große Unterschiede, wie Kulturen mit Krankheit umgehen, zum Beispiel mit Schmerz?
Ja, sehr, 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 sehr. Also es gibt zum Beispiel in jeder Kultur unterschiedliche Tabuthemen. Ja, in vielen Kulturen sind es natürlich sexuelle Tabuthemen, gynäkologische Themen, aber auch wie man eine Erkrankung wahrnimmt, wie man sie als Patient, als Laie, als schwerwiegend oder nicht schwerwiegend betrachtet, wie man selber daran arbeitet, wieder gesund zu werden. Also dieses Krankheitsverständnis, diese, man kann sagen, Selbstheilungskräfte oder diese Tendenz, sich selber helfen zu wollen, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend.
Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, was dich sehr überrascht hat?
vielleicht nicht ganz konkret, aber mich überrascht in vielen Kulturen immer wieder, wie positiv die Menschen versuchen, aus der eigenen Krankheit herauszukommen. Erstmal ohne ärztliche Hilfe. Ja, und bei uns ist es ja in Deutschland zum Beispiel so, dass man sich dann die ärztliche Hilfe sucht, dass man sich so ein bisschen abhängig macht. Mhm. Und diese eigenen Kräfte in Kulturen und in Ländern, wo viel weniger zur Verfügung ist vom Gesundheitssystem als bei uns, das fand ich immer sehr spannend, muss ich sagen.
Mhm. Wie machst du das denn? Du hast ja sehr oft diesen Wechsel gehabt schon zwischen einem Einsatzort, wo ganz andere medizinische Bedingungen herrschen und dann zurück ins deutsche Gesundheitssystem. Wie fühlt sich das für dich dann in diesen Momenten an?
Ich habe jetzt schon ein bisschen Routine und ich muss sagen, ich finde beides irgendwie besonders und schön. Ich bin jetzt aus Indien zurückgekommen, das war Samstagnacht und Montag war ich schon wieder in der Praxis dann. Und mir sind natürlich die Unterschiede aufgefallen, aber ich dachte so, ja gut, beides hat seine Berechtigung. Ja. Mhm. Es ist völlig anders, aber diese Umstellung, diese Anpassung, die fällt mir relativ leicht. Und ich glaube, das macht es für mich auch sehr leicht, solche Einsätze zu machen, weil ich mich auf beide Seiten ganz gut einstellen kann.
Mhm. Hat denn deine Familie, obwohl du jetzt sehr, sehr schwärmst, man das sehr gut nachvollziehen kann, aber hat dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde, gab es Menschen, die das vielleicht nicht verstanden haben und vielleicht auch in manchen Situationen auch Angst hatten, Sorge, was jetzt zum Beispiel in diesem Flüchtlingscamp, was du da erleben musst, ob du das gut verarbeitest?
Das schon. Also ich glaube, viele haben mit Unverständnis erstmal reagiert, was auch normal ist, dass ich damals also 2020 meinen Job gekündigt habe, weil klar, es war auch noch Covid, war eine spezielle Situation, aber dieses, warum man aus diesem sehr sicheren, geordneten Ärzteleben rausgeht und in dieses Unbekannte, also eigentlich selbst ins kalte Wasser springt, das war schwierig. Und meine psychische Gesundheit hat sich kaum jemand Sorgen gemacht. Im Nachhinein gesehen ist das auch richtig, weil ich damit sehr gut umgehen kann. Aber spätestens, als ich dann mit Ärzte ohne Grenzen im Libanon war, haben dann auch meine Eltern so ein bisschen die Stirn gerunzelt oder andere, weil sie halt auch Angst haben, was mit mir passiert. Und natürlich ist das auch so, dass das teilweise Länder sind oder Einsatzorte, wo man selber auch bedroht sein kann. Ja.
Was tun denn eigentlich diese Organisationen, sofern sie was tun, dafür, dass es den Menschen, die sich engagieren, dann auch wieder gut geht, wenn sie hier sind und zum Beispiel Einsätze hatten, wo man sagt, man hat Bilder oder Dinge gesehen, da muss man jetzt irgendwie drüber sprechen und vielleicht auch nicht nur mit der Bestfreundin.
Da gibt es eigentlich bei allen NGOs Möglichkeiten. Also alle NGOs haben Psychologen im Hintergrund. Das wird dann je nach Einsatzlänge und Land mehr aktiv oder passiv dann quasi einem übermittelt, teilweise auch aufgedrückt, je nachdem. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Da wird sich schon gekümmert. Ja, wenn da was wäre, dann weiß ich, wen ich ansprechen müsste. Das ist kein Problem.
Okay. Aber du hast für dich Wege gefunden, es anders zu verarbeiten?
Ja, irgendwie habe ich da ein sehr stabiles Grundgerüst in mir drin. Ja. Und ich muss sagen, vielleicht auch noch der Punkt, ich komme aus einer Familie mit sehr vielen Ärzten, bin zwar die Einzige, die solche Einsätze macht, aber über viele Dinge kann man dann doch auch nochmal mit der Familie sprechen, wenn es um das Medizinische geht. Das sind ja oft auch Dinge, die einem da so ein bisschen mitnehmen. Und das hilft mir persönlich auch.
Du hast es vorher schon kurz gesagt, du hast tatsächlich gekündigt, um diesen Schritt gehen zu können. Was war für dich am Ende so der ausschlaggebende Punkt, dass du das tatsächlich gemacht hast? Also gesagt hast, ja, ich gebe jetzt, wie du schon formuliert hast, ein sicheres Arbeitsverhältnis auf. Das drängt mich so sehr, was anderes zu machen. Gab es da irgendeinen Auslöser, wo du im Nachhinein sagst, das war der Moment, wo ich wusste, okay, ich mach's?
Ich glaube, es war einfach von der Karriere her, ganz banal formuliert, erstmal so ein Punkt, wo man sagt, okay, ich habe die beiden Fachärzte, ich will nicht noch einen Facharzt machen. Meine Karrierechancen, ich war damals an der Uniklinik, waren auch begrenzt, einfach weil ich auch kaum an Forschung beteiligt war und das auch nicht mein Schwerpunkt war. Mhm. Und dann war immer so diese kleine Stimme im Hinterkopf, ja, du wolltest das doch immer mit dem Ausland machen. Und dann war so der Punkt jetzt habe ich einen Schnitt, den ich machen kann. Es ist zwar eine schwierige Zeit jetzt, ich war mir, glaube ich, noch gar nicht bewusst, was da alles kommen würde mit der Pandemie, aber es war so dieses, man hat ein Leben, jetzt ist ein Punkt in deinem Leben, wo du was ändern kannst. Ich hatte auch Freunde, die mich da sehr unterstützt haben. Eine Freundin vor allem, die gesagt hat, jetzt sei mutig, mach das, ja. Es kann nichts schiefgehen eigentlich. Und dann war es soweit, ja.
Was würdest du jetzt sagen, nachdem du schon sehr viele solche Einsätze hinter dir hast, wenn uns jetzt jemand zuhört, der das auch überlegt? Worauf sollte man im ersten Schritt achten? Also wie wählt man sich eine Organisation aus, die zu einem passt? Was muss man sich für sich selber überlegen? Bringe ich das überhaupt mit?
Ich glaube, man sollte erst einmal überlegen, bin ich von meiner medizinischen Ausbildung, wenn wir jetzt von Ärzten sprechen, bin ich an einem Punkt, wo ich denke, ich habe eine gute Übersicht. Ja? Mhm. Muss nicht unbedingt Facharzt sein, aber sicher 2-3 Jahre Ausbildung ist sicher nicht verkehrt. Dann sollte man sich überlegen, wie lange möchte ich eigentlich oder wie lange kann ich mir das vorstellen zu machen? Möchte ich das, keine Ahnung, 4-6 Wochen mal einschieben oder wirklich einen Schnitt machen, ein halbes Jahr weggehen? Und dann ist, glaube ich, auch wichtig für sich auszusuchen, bevor man an die Auswahl einer NGO geht, was glaube ich denn, was ich ertragen kann? Also ich glaube, dieses Herantasten, wie es bei mir zufällig eigentlich so war, weil Lesbos hatte ich mir damals ja nur ausgewählt, also nicht nur ausgewählt, aber die Auswahl fiel unter anderem auf Lesbos, weil man nicht viel reisen konnte während Covid-Zeiten. Das war schon ganz, ganz gut, so Schritt für Schritt. Ja, nicht gleich denken, man müsste die Welt retten. Das kann, glaube ich, nur schiefgehen.
Kann man die Welt überhaupt retten?
Nein, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man für sich in diesen, oder der mir auch weiterhilft in diesen Einsätzen, den man für sich auch lernen muss. Man kann die Welt nicht retten. Ich stelle mir das immer vor, man ist so ein kleines, vielleicht so ein kleines Schräubchen im Betriebe oder so ein kleines Bausteinchen und kann einen ganz kleinen Teil dazu beitragen, dass es Menschen, wo auch immer auf der Welt, ein bisschen besser geht. Aber man kann die Grundsituation vor Ort selbst nicht ändern. Man kann die politische Lage, die politischen Kräfte, das kann man nicht ändern. Und wenn man das versucht, und gerade auf Lesbos habe ich viele junge, motivierte Menschen auch kennengelernt, die irgendwie so diesen Drang hatten, auch diese ganze Flüchtlingsproblematik zu lösen oder lösen zu wollen, da scheitert man.
Wie machst du das denn eigentlich finanziell? Ich habe keine Ahnung, inwieweit diese NGOs auch eine Form von Entschädigung zumindest anbieten. Das ist ja vielleicht jetzt für Menschen, die sich das auch überlegen, ein Punkt, über den sie nachdenken. Magst du dazu was sagen?
Also das ist unterschiedlich von NGO zu NGO. Die NGOs, die eher kurze Einsätze organisieren, zum Beispiel German Doctors, mit denen ich öfters unterwegs war, aber auch die kleinen NGOs, mit denen ich auf Lesbos war, da kriegt man in der Regel gar kein Gehalt, ne? Und auch keine Aufwandsentschädigung. Reisekosten muss man zumindest zum Teil auch selber mittragen. Also gemein formuliert ist es ein reines Minusgeschäft. Und dann gibt es andere NGOs, wenn man längerfristig mit denen weggeht, wie Ärzte ohne Grenzen. Bei denen bekommt man ein geringes Gehalt zu Beginn. Okay. Das erhöht sich dann, wenn man länger, mehr als ein Jahr zum Beispiel, schon mit ihnen unterwegs war. Aber finanziell sollte man sich schon überlegen, dass man ein gewisses Polster braucht. Ja. Und ich plane das auch immer schon ein bisschen im Vorhinein. Die 6 Wochen, die ich jetzt aktuell 2 Jahre in Folge schon weg war, sind bei mir auch unbezahlte Urlaube. Da muss man so ein bisschen vorher nachher gucken, dass man dann die Lücken füllt. Machbar ist es, ne? Aber man sollte vorher auch daran auswählen, welchen Einsatz man gerne machen will.
Wie hast du das denn eigentlich mit deinem aktuellen und vielleicht auch den vorherigen Arbeitgebern geregelt? Also wie hast du es geschafft, dass die sagen, ja, du kannst noch 6 Wochen zusätzlich Urlaub machen, zwar unbezahlt, aber...
Also die ersten Einsätze habe ich ja gemacht, als ich quasi Freelancer war. Das ist im medizinischen Bereich eher selten, aber ich hatte ja zwischen 2020 und 2022 keinen wirklich festen Job. Da konnte ich das natürlich machen, wie ich will. Und meinen jetzigen Arbeitgeber... Ja, da habe ich das im Bewerbungsgespräch gesagt, ich möchte gerne 6 Wochen unbezahlten Zusatzurlaub für diese Projekte, sonst komme ich nicht. Das ging dann auch.
Okay, also die Reaktion war sofort okay oder kurzes Stutzen okay.
Das war aber, glaube ich, auch insofern ganz gut, weil das war kurz bevor ich in Libanon gegangen bin, dass ich das Bewerbungsgespräch hatte und ich glaube, ich hatte das mit sehr großem Selbstvertrauen kundgetan und dann war das kein Problem. Ich glaube, hätte ich bezahlten Urlaub gesagt, dann hätte man noch anders diskutiert. Aber das war für mich wichtig. Weil
hast du das Gefühl, du hast da Glück? Also du unterhältst dich ja sicher mit Menschen, die dann vor Ort mit dir dort arbeiten. Also ist das die Regel, dass ArbeitgeberInnen so reagieren? Oder muss man da für sich schon irgendwie reinkämpfen?
Also ich muss sagen, ich kenne keinen Arzt in meiner Situation, der das ähnlich macht wie ich. Ich wüsste keinen Arzt, keine Ärztin, die regelmäßig während ihres normalen Jobs ins Ausland geht. Also es gibt sicher welche, ich kenne sie nicht, ja, sie können sich gerne bei mir melden. Aber viele machen einmal ein Projekt und dann arbeiten sie wieder länger oder nehmen eine Zwischenstelle zwischen zwei Facharztausbildungen. Also da habe ich, glaube ich, einen relativ einzigartigen Plan mir entwickelt, wie ich das mache.
Was würdest du denn sagen, was hast du aus diesen Einsätzen mitgebracht, wovon die Praxis oder deine Arbeit generell profitiert? Weiß ich nicht. Bessere Kommunikationsfähigkeit, weil man sich auch mal mit Händen und Füßen verständigen muss. Solche Dinge irgendwie, so Soft Skills, dachte ich irgendwie.
Ich glaube, sicher ein größeres Verständnis für die uns oft banal erscheinenden Probleme, mit denen Patienten in Deutschland auch oft zum Arzt kommen. Es geht ja manchmal nur um den kleinen Zeh, das ist jetzt ganz gemein formuliert, ja. Aber viele meinen, weil ich diese Einsätze machen würde, würden mir diese Probleme banal und nichtig erscheinen und ich würde dann ärgerlich werden vielleicht, wenn die Patienten mit solchen Dingen kommen. Aber ich finde es gerade umgekehrt. Ich kann dadurch auf irgendeine Art und Weise wertschätzen, dass jeder seine Probleme haben darf, dass es völlig in Ordnung ist, ja. Und durch dieses Rauskommen in eine andere Welt und wieder zurückkommen, habe ich auch so ein bisschen die Batterien wieder aufgeladen. Habe, finde ich, wieder deutlich mehr Verständnis für die kleinen Sorgen und Probleme. Das auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch eine gewisse Flexibilität, Anpassung und auch eine größere Frustrationstoleranz erlebe ich manchmal, dass ich einfach da zurückkomme und dann, ja, hier ist es halt anders und das ist okay, ne?
Und man macht schon mal seinen Kopf auf, so habe ich den Eindruck. Und dadurch tankt man dann auch Energie und man einfach raus mal aus dieser Routine.
Total. Und die Dinge, die einem hier vielleicht nerven, kann man dann auch wieder besser ertragen. Diese ganze Bürokratie und das Ganze kann man deutlich besser ertragen, wenn man mal woanders war und andere Probleme gesehen hat.
Du hast vorher schon gesagt, du kommst aus Indien gerade zurück. Magst du uns kurz nach Indien mitnehmen und mal so schildern, wie dort so ein Arbeitstag für dich ausgesehen hat, so ungefähr?
Also das war ein Projekt auch von German Doctors, westlich von Kalkutta auf dem Land. Chagram heißt die Region. Und das Projekt hat zum Ziel, die Landbevölkerung dort nicht nur basismedizinisch zu versorgen, sondern vor allem den Kontakt zum öffentlichen Gesundheitssystem herzustellen, weil es gibt in Indien schon eine basale Versorgung. Oft fehlt so diese Schnittstelle, dass die Patienten wissen, dass es das gibt. Diese Versorgung hat natürlich auch viele Haken, aber das Ziel des Projekts war eben, in die Dörfer reinzugehen und auch Gesundheitsaufklärung zu betreiben. Das heißt, wir sind jeden Morgen sind wir in die Dörfer reingefahren, 1-2 Stunden Anfahrt, hatten einen Apothekenbus, unseren anderen Bus und haben da in kleinen Häuschen dann Sprechstunden gemacht mit allen Belangen, die ankamen. Also ich sage immer, man muss es sich wie eine Landarztpraxis vorstellen, halt nur mit Freiluft, Apotheke und Freiluftsprechstunde und Freilufttoilette und was auch immer. Ja. Und haben uns da um alles gekümmert, was anfiel.
Wie lange warst du da?
6 Wochen waren das, ne? Das ist bei German Doctors immer so, dass es 6 Wochen sind, damit es auch möglich gemacht wird, dass man während des Berufslebens da mal raus kann.
Wie ist es denn so? Man hat dann da ein festes Team, mit dem man unterwegs ist, stelle ich mir vor. Wie eng wächst man zusammen und wie schlimm ist es nach den 6 Wochen zu sagen, okay, das war's jetzt?
Man hat, also in diesem Projekt hatte ich einen deutschen Kollegen, das natürlich das nationale Team vor Ort, das war ein ganz tolle. Vor allem junge Frauen, Mitte 20, auch ein paar junge Männer, aber präsenter waren in der Versorgung die jungen Frauen. Und das Zusammenwachsen, das ist richtig, dass du das sagst, das ist schon sehr intensiv, weil man, ich glaube, immer wenn man sich um gesundheitliche Belange von Menschen kümmert, ja, dann kümmert man sich sehr intensiv zusammen darum. Und ich war am Ende schon, oder bin am Ende immer schon sehr traurig, dass ich wieder nach Hause muss. Ich habe aber auch oft das Gefühl, dass für das Team das fast noch schwieriger ist, weil das Team erlebt ja immer alle 6 Wochen jemand neuen, ja, und passt sich dann auch immer wieder neu an. Aber diese Teamzusammenarbeit vor Ort ist schon was ganz Besonderes auch gewesen.
Du hattest vorher gesagt, kurz, dass in Indien jetzt zumindest es so war, dass du vor allem mit Frauen dort zusammengearbeitet hast. Wie ist denn so generell das Geschlechterverhältnis? Es sind vor allem Frauen vor Ort?
Ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden, welche Personen gehen von Deutschland aus in solche Projekte, also von Ärzten her. Das sind mehr Frauen. Ich habe keine Prozentzahlen im Kopf, aber das ist so der Klassiker. Unbezahlte soziale Tätigkeiten machen häufiger Frauen als Männer. Das ist, ich glaube, das ist nichts Neues.
In allen Lebensbereichen. Ja.
Und ich glaube, es ist auch international so, dass Frauen eher in sozialen Bereichen arbeiten. Und das ist ja wirklich sozial at its best. Gerade in Indien waren die jungen Frauen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, im Kernteam gut ausgebildete junge Frauen, hatten alle studiert, zum Beispiel soziale Arbeit oder ähnliches. Und ich habe das denen auch oft gesagt, ich bewundere das, dass ihr könntet aufsteigen in irgendwelche tollen Jobs in Indien. Ich meine, man merkt in Indien, es geht ja rasend schnell voran, aber sie kümmern sich um die Bevölkerung vor Ort. Und das ist was ganz Besonderes, weil sie auch es anders machen könnten. Also da habe ich sehr großen Respekt davor.
Wie ist es denn eigentlich mit den Patienten vor Ort? Also dezidiert mit den männlichen Patienten. Wie gehen die denn mit einer Frau um im weißen Kittel, also einer Ärztin?
Also in Indien? Von Indien hört man ja auch immer sehr, in Anführungszeichen, Negatives, wenn es um Frauen und Männer im Verhältnis geht. Ich fand das überhaupt kein Problem.
Okay.
Also ich war mal wieder total überrascht, wie unproblematisch der Umgang mit Männern als Patienten war. Wie sie teilweise auch Dinge angesprochen haben, die eher schwierig anzusprechen sind, okay, wie sexuelle Probleme oder ähnliches. Also ich fand das total überraschend, dass das so unproblematisch ging. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, wir hatten immer 2 indische Ärzte, die teilweise mitgearbeitet haben, dass die männlichen Patienten eher zu den indischen Ärzten gedrängt haben. Also das hat mich positiv überrascht. Das war gar kein Problem.
Auch auf den anderen Einsätzen gar nicht?
Unterschiedlich. Also ich glaube, was nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass Arztsein in vielen Ländern einen viel höheren Stellenwert in der Gesellschaft hat als bei uns. Das klingt jetzt auch ein bisschen hart, was Deutschland angeht. Aber allein, dass man Arzt ist, macht einem zu einer Respektsperson. Das merkt man allein schon, wenn die Patienten schön angezogen in die Sprechstunde kommen. Das ist bei uns ja auch nicht so. Und diese Respektsperson steht oft oder in den meisten Ländern, in denen ich bisher war, über dem Geschlecht.
Mhm, verstehe.
In den allermeisten Fällen. Auch im arabischen Kontext, im Libanon, habe ich das selten so empfunden, dass das schwierig war.
Wie ist es denn, gibt es für dich Beispiele, wie Patienten sich in anderen Ländern ganz anders verhalten, als du es hier jetzt kennst?
Das meiste ist wirklich die Kommunikation. Vielleicht Gegenüberstellung bei uns, kommt der Patient ins Zimmer, man begrüßt sich, man kommuniziert, schaut sich in die Augen und spricht über das Problem. Und jetzt zum Beispiel in Indien war es so, Patient kommt rein, begrüßt wird nicht, weil das dort einfach nicht kulturell so gemacht wird. In die Augen wird in der Regel auch nicht geschaut, vor allem bei Männern. Ja, das ist auch kulturell einfach nicht adäquat. Und das Problem wird auch anders geschildert als bei uns. Bei uns in Deutschland ist es immer sehr fokussiert und gezielt, wird darauf eingegangen. Und in anderen Kulturen wird oft das direkte Problem nur so umschrieben, bis man den Patienten da mal hinführen kann, was eigentlich das die Sache ist, weswegen er oder sie kommt. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Oder auch körperliche Untersuchung ist bei uns ein kulturell sehr unterschiedliches Thema. Ich meine, in Deutschland, wenn man dem Patienten sagt, ziehen Sie sich bitte aus oder machen Sie sich frei, das ist kein Thema. Das kann man in vielen Kulturen natürlich auch nicht so machen. Und da muss man sich zu Beginn auch immer ein bisschen zurücknehmen, wenn man Anforderungen stellt an den Patienten, was er jetzt antworten oder machen oder tun soll, dass man da kulturell adäquat bleibt, weil das kann zu großem Vertrauensverlust führen.
Also hattest du schon Patienten, wo dann einfach keine körperliche Untersuchung erfolgt ist, weil
klassischer Fall sind, sag ich mal, gynäkologische Probleme auch, obwohl ich eine weibliche Ärztin bin, auch im indischen Kontext zum Beispiel, haben sich Frauen nicht von mir untenrum untersuchen lassen. Wir haben das Problem dann halt umschrieben und dann versucht, eine Behandlungsmöglichkeit zu finden. Wohingegen in Kenia, da musste ich manchmal lachen, da war es eher so, dass man nicht schnell genug gucken konnte, bis die Patientin dann sie schon freigemacht hatte. Ne? Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Ne? Aber ich finde es auch immer wieder spannend, darauf einzugehen und diese Unterschiede wahrzunehmen. Das finde ich ganz toll immer.
Hast du dir eigentlich irgendwie mal überlegt, dass du ausschließlich im Ausland arbeitest? Du erzählst ja sehr begeistert von diesen Einsätzen und wie viel dir das auch gibt. War das jemals so für dich ein Weg?
Nein. Also zum einen, ich schätze meine Wurzeln in Deutschland auch sehr. Und ich glaube, ich bezeichne das immer als so einen Baum, der tiefe Wurzeln hat und dann wirklich weit ausschlagen kann. Für mich ist das ganz wichtig, dass ich meine Wurzeln hier habe und dass ich da auch so die Kraft und den Power dann habe, dann wieder in solche Länder zu gehen. Mhm. Weil das kostet natürlich schon Kraft. Ja, das ist kein Kinderspiel. Und wieder zurückzukommen und so das Umfeld zu haben, Freunde, Familie, das ist mir sehr wichtig. Es gibt viele Ärzte, gerade bei Ärzte ohne Grenzen, die von Projekt zu Projekt gehen und dann nur noch einen Koffer irgendwie zu Hause haben, keine Wohnung. Das wäre für mich kein Modell. Vielleicht doch irgendwann mal wieder etwas länger ins Ausland gehen, also 6 Monate, ein Jahr oder auch ein bisschen länger, das auf jeden Fall. Aber diese Wurzeln sind wichtig und man ist in den Projekten für andere Menschen da. Aber man möchte ja auch für seine Familie und seine Freunde da sein. Und das kann man nicht, wenn man im Ausland ist. Wenn jemand schwer krank wird, das hatte ich auch schon einmal, wenn man ist im Ausland, dann kann man nicht schnell zurückkommen und für denjenigen da sein. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema.
Und für sich selbst da sein?
Ja, ich glaube, für sich selbst da sein, das kann man in allen Ecken der Erde auf eine andere Art und Weise. Also in den Projekten ist es ja oft so, dass wir wirklich auf dem Land irgendwo untergebracht sind, wo abends einfach nichts los ist. Oder auch dieses Programm, was wir immer abends haben, Freunde treffen, Kultur, was auch immer, das gibt es dort nicht. Das heißt, abends sitzt man in seinem Zimmerchen und hat Zeit. Man kann, wenn gut das Internet ist, natürlich alles mit dem Internet machen, aber man hat auch extrem viel Zeit, über vieles im Leben nachzudenken, was anfangs oft sehr schwierig ist, weil das manchmal auch bedrückend sein kann. Aber das finde ich am Ende dann immer sehr erholsam. Und hier gibt es dafür wieder andere Dinge, wo man für sich selber was tun kann, von Yoga über Wellness, wie auch immer. Das ist anders, ja. Aber ich finde, beide Bereiche ergänzen sich sehr gut.
Wie geht's denn für dich weiter? Also du bist jetzt aus Indien zurückgekommen, du bist zurück in der Praxis. Du hast vor, jetzt das tatsächlich so weiterzumachen, dass du einmal im Jahr dir diese 6 Wochen nimmst und hast auch schon ein neues Projekt im Kopf, oder?
Also zum neuen Projekt kann ich noch nichts sagen, weil das noch in der Mache ist. Aber grundsätzlich habe ich das so erstmal so weiter vor, weil es für mich einfach meine Herzensangelegenheit ist. Ich habe das vor Indien nochmal gemerkt, als ich krank war und nicht sicher war, ob ich wirklich fliegen kann. An dem einen Tag habe ich gemerkt, wie sehr mir das am Herzen liegt. Und es gibt Dinge im Leben, über die muss man ja nicht nachdenken. Die muss man einfach machen. Das ist intrinsisch, dieser Drang. Und deswegen werde ich das auch auf jeden Fall fortführen.
Ist es für dich denn überhaupt so, wenn man so deinen Lebenslauf anschaut, für dich überhaupt vorstellbar, dass es Menschen gibt, die, keine Ahnung, 15 Jahre in derselben Klinik, auf derselben Station arbeiten? Oder?
Also für mich persönlich ist das nicht vorstellbar. Aber das heißt ja nicht, dass ich die anderen, die das so machen, nicht respektiere. Ne? Das ist einfach ein bisschen anderer Lebensentwurf. Ja. Und aktuell, ich kann auch nicht 10 Jahre in die Zukunft schauen, aber aktuell ist für mich das genau so das Leben, wie ich das gerne führen möchte.
Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank, dass du hier warst und dass du uns auch Einblicke gegeben hast in dieses Leben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Da wir am Ende dieser Folge angekommen sind und ihr bis jetzt dabei geblieben seid, gehe ich schwer davon aus, dass euch das Thema interessiert hat, dass euch dieses Gespräch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns dafür einen Daumen hoch da lasst, ein Like, einen Kommentar. Ihr könnt Frau Dr. Übernehmen sich auch abonnieren, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Wir erscheinen immer am ersten Montag im Monat.
Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.